Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Viel Wind und Sonne in Schleswig-Holstein. Wir berichten über ein Branchentreffen zur Versorgungssicherheit mit erneuerbaren Energien. Green Connect, die Hamburger Handelskammer, vernetzte gestern Unternehmen und Aussteller zur Nachhaltigkeit. Heute berät der Bundesrat über Verbraucherrechte bei Online-Käufen. Ohne Kater. Junge Leute in Polen feiern alkoholfreie Partys. Ältere eher nicht. Und für Frieden und Klimaschutz mit dem Rad durch Ostafrika. Zunächst beschäftigt uns aber das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig zum Klimaschutzgesetz. Die Bundesregierung muss es nachschärfen. Das Bundesverwaltungsgericht urteilte gestern, das Programm aus dem Jahr 2023 reiche nicht aus, um die Klimaschutzziele zu schaffen. Kläger war die Deutsche Umwelthilfe. Deutschland hatte sich gesetzlich verpflichtet, bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen. Und auf dem Weg dahin sind Zwischenziele vorgesehen. So sollen Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 65% sinken, bis 2040 um mindestens 88% verglichen mit 1990. Zusätzlich sollen Lebensräume wie Wälder und Moore in einen natürlichen Zustand versetzt werden. Die Deutsche Umwelthilfe hat angekündigt, dieses Urteil auch durchsetzen zu wollen. Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio. Was bedeutet das genau?
Ja, das, was gestern in Leipzig beim Bundesverwaltungsgericht stattgefunden hat, das war die Revision gegen eine frühere Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg. Dieses frühere Urteil haben die Leipziger Richter gestern bestätigt. Und in diesem früheren Urteil hatte das Oberverwaltungsgericht festgestellt, dass das Klimaschutzprogramm 2023 nicht ausreicht. Konkret, dass es teilweise auf einer fehlerhaften Methodik beruht, dass es mit zu optimistischen Annahmen arbeitet und vor allem, dass in diesen Zahlenwerk eine Lücke klafft. Sie haben es ja eben gesagt, es soll in Zwischenschritten eben das Klimaziel erreicht werden und ein solches Klimaschutzprogramm listet eben auf, was dafür alles erreicht werden soll in Zwischenschritten, nur in der Summe klaffte da eben eine Lücke von 2 Prozentpunkten. Umgerechnet sind das eben 200 Millionen Tonnen CO2. Und das war gestern noch nicht einmal umstritten. Das hat auch die Bundesregierung so akzeptiert. Aber sie hat unter anderem argumentiert, dass sie ja alsbald ein neues Programm vorlegen wird. Das muss sie gesetzlich auch. Und zwar schon bis zum 25. März, also in wenigen Wochen. Die Richter haben aber gestern entschieden trotzdem. Das heißt nicht, dass sich das Rechtsschutzbedürfnis der Deutschen Umwelthilfe erledigt hätte. Sie haben ein vollwertiges Urteil bekommen, das sie im Zweifel eben auch vollstrecken lassen könnten, zum Beispiel mit Zwangsgeldern gegen die Bundesregierung. Jürgen Resch, der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, hat das auch gestern angekündigt. Man wolle erstmal auf die Prognose warten des Expertenrats für Umweltfragen. Das soll im Mai vorgelegt werden. Und dann wolle man schauen, wie groß die Lücke ist und dann durchaus auch gegen die Bundesregierung vorgehen. Es gibt aber eben trotzdem noch rechtlich das Problem, das gestrige Urteil richtet sich gegen den alten Plan. Und was den neuen betrifft, ist das nicht ganz so einfach. Vielleicht hören wir da noch mal was bei den schriftlichen Urteilsgründen des Bundesverwaltungsgerichts gestern. Das war ja eine kurze mündliche Verkündung. Aber in jedem Fall wird man da nicht einfach vollstrecken können.
Ob sich die Entscheidung also tatsächlich durchsetzen lässt, da bleiben also Zweifel. Welche Bedeutung hat das Urteil denn unabhängig davon?
Ja, es ist schon auch wichtig, dass die Bundesregierung hier verurteilt wurde, zu handeln, dass diese Lücke geschlossen werden muss. Und dazu gehört auch, dass das Gericht einen kleinen Zweifel an der Rechtstreue der Bundesregierung gelassen hat, ob sie zum Beispiel wirklich rechtzeitig das neue Programm vorlegen wird. Aber mindestens ebenso wichtig ist, dass jetzt klar ist, dass Klimaschutzprogramme überhaupt bindendes Recht sind, dass auch eingeklagt werden kann und dass auch Umweltverbände das einklagen können. Das ist deshalb wichtig, weil es nämlich sonst niemand kann, weil das sonst niemand klagebefugt wäre. Also diese Bedeutung dieser Programme ist, wenn man so will, seit gestern größer oder es ist zumindest klar, wie groß sie ist.
Hat die Bundesregierung schon auf das Urteil reagiert?
Ja, und zwar ganz unmittelbar. Für die Bundesregierung hat sich gestern Jochen Flassbart geäußert, Staatssekretär im SPD-geführten Umwelt- und Klimaministerium. Und positiv, also sozusagen positiv reagierend auf diese Entscheidung, hat er klargemacht, dass die Anforderungen erfüllt werden sollen. Und dieses Problem der Durchsetzbarkeit, das ich eben genannt habe, da hat er mittelbar deutlich gemacht, dass man sich darauf nicht ausruhen will. Das heißt, dass dieses neue Programm, das jetzt demnächst erlassen werden muss, dass das die Lücken füllen soll und dass das die Anforderungen des Gerichts auch erfüllen soll. Aber es wurde eben in dem, was er gesagt hat, auch deutlich, erstens, dass derzeit noch viel fehlt, bis zu einer solchen Entscheidung der Bundesregierung, die das wirklich umsetzen würde. Er hat das genutzt, um zu drängen. Das, was er an Botschaften hatte, das war nicht nur nach außen an die Öffentlichkeit gerichtet, sondern hörbar durchaus auch an die Kolleginnen und Kollegen im Kabinett. Er hat klargemacht, besonders im Fokus sind, wie immer, in diesen Fragen Bau und Verkehr. Und er hat auch deutlich gemacht, dass das gerade in diesen Bereichen, eben zum Beispiel Verkehr, auch zu Diskussionen durchaus in der Öffentlichkeit führen kann. Mit anderen Worten, er hat mittelbar deutlich gemacht, das können politisch auch durchaus schwierige Entscheidungen sein, die dazu zu treffen sind. Mit anderen Worten, die ganze Diskussion ist noch lange nicht ausgestanden.
Das Klimaschutzgesetz muss nachgeschärft werden. Gudula Geuter ordnete das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig für uns ein. Danke dafür. Dass erneuerbare Energien Versorgungssicherheit bedeuten, davon sind Vertreter dieser Branche in Schleswig-Holstein überzeugt. 100.000 Photovoltaikanlagen sind dort installiert, ein großer Teil bei Privatleuten. Hinzu kommen mehr als 6.000 Windräder, viele betrieben von Bürgergenossenschaften. Vor großen Herausforderungen steht die Branche aber trotzdem. Unser Landeskorrespondent Jörn Schaar war gestern bei einem Branchentreffen.
Christian Stöcker ist Journalist, Autor und lehrt an der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften digitale Kommunikation. In seinem Buch Männer, die die Welt verbrennen, schrieb er über internationale Netzwerke hinter fossiler Klima- und Energiedesinformation. Gestern Abend sprach er vor Branchenvertreter darüber, wie gefährlich die Abhängigkeit vom Import fossiler Energieträger ist.
Die meisten Leute, die Öl- und Gasstaaten vorstehen, sind Autokraten oder Diktatoren, die nicht sehr zimperlich sind. Ja, Mohammed bin Salman lässt gelegentlich mal einen Journalisten zersägen. Und jetzt haben wir eben im Weißen Haus jemanden sitzen, der offen und erbittert erneuerbare Energien bekämpft. Warum? Weil er die Ölindustrie der USA schützen will, die die größte Fossilexportnation der Welt sind. Und auch von der wollen wir jetzt wirklich nicht mehr abhängig sein. Also je schneller wir uns unabhängig machen, desto besser ist das für die Sicherheit dieses Landes.
Die Debatten um das Heizungsgesetz und Elektromobilität hätten gezeigt, dass auch hierzulande ähnliche Netzwerke aktiv seien, so Stöcker. Dabei ist Schleswig-Holstein auf einem guten Weg in die Unabhängigkeit, meint Umweltminister Tobias Goldschmidt von den Grünen, auch wenn es dabei Gegenwind gäbe.
Zum einen brauchen wir immer mehr erneuerbare Energien und das muss ein Projekt der vielen bleiben, also viel Bürgerenergie. Dazu gehören zum Beispiel Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Hat ja die Energieministerin Reiche schon gesagt, da möchte sie den Rotstift ansetzen. Ich halte das für das wirklich falsche Signal. Wir brauchen viele Menschen, die die Energiewende vorantreiben und da sollte man keine Verunsicherungen schüren.
Es brauche einen klaren energiewirtschaftlichen Rahmen, der diese Bürgerenergien ermögliche, meint Goldschmidt. Wenn viele kleine Anlagen den Strom dezentral erzeugen, sei das gesamte System widerstandsfähiger gegen Angriffe wie Sabotage oder Cyberattacken, sagt Markus Rach vom Landesverband Erneuerbare Energien.
Das fällt nicht so ins Gewicht, weil wir genug Anlagen haben, die es kompensiert können. Für die Gesamtstabilität ist es natürlich von Vorteil, wenn wir eigene Sicherungen haben. Diese Rolle können bei uns die Biogasanlagen einnehmen, indem sie halt flexibilisiert werden und dann halt als Reserve bereitstehen, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint.
Bisher haben Biogasanlagen dauerhaft Strom produziert, unabhängig vom Bedarf. Die nächste Generation kann flexibel gesteuert werden, aber die Umstellung ist vielen Betreibern zu teuer. Trotzdem könnte das System aus vielen verteilten Erzeugern erneuerbarer Energie eine Blaupause für andere Bundesländer sein, meint Rach. Im Jahresmittel wird in Schleswig-Holstein mehr als doppelt so viel Strom erzeugt, wie landesweit verbraucht wird. Ein Teil des Stroms könne schon jetzt in andere Bundesländer oder ins Ausland abgegeben werden. Aber die Nutzung vor Ort sei genauso wichtig, meint Stefan Frense von der AG Netz, einer Arbeitsgemeinschaft von mehr als 480 Betreibergesellschaften erneuerbare Energien. Er sagt, Erzeugung und Verbrauch von erneuerbarem Strom flexibel aufeinander abzustimmen, wäre der Schlüssel dazu.
Dass man zum Beispiel den privaten Pkw, der abends vor der Tür steht, mit in Teilen nutzen kann, das ist elektronisch alles möglich, dass der netzdienlich ist. Und wenn wir die Möglichkeit hätten, in einem überschaubaren Bereich eine Modellregion zu bekommen, um das mal auszuprobieren, die Speicher mit den Netzen oder die Autos mit den Speichern etc., wenn man das zusammenbringt, dann hätten wir die Möglichkeit, das mal zu zeigen, wie das geht.
Am wichtigsten sei aber ein resilientes Stromnetz. In Schleswig-Holstein ist auch wegen des Booms erneuerbarer Energien das Stromnetz stark ausgebaut worden. Allein in den vergangenen 10 Jahren hat der Stromnetzbetreiber SH Netz nach eigenen Angaben 2,5 Milliarden Euro investiert. Wenn in Schleswig-Holstein mal der Strom ausfalle, dann nur sehr selten und sehr kurz. Durchschnittlich weniger als 7 Minuten pro Jahr sei deutlich unter Bundesschnitt, sagte SH Netz-Geschäftsführer Stefan Bandelow. Gleichzeitig investiert sein Unternehmen in die IT-Sicherheit der Netze, denn schon jetzt verzeichnet SH Netz eine hohe Anzahl von Angriffsversuchen.
25.000 Anfragen an unsere Firewalls merken wir täglich, wovon der allergrößte Teil nicht von richtigen Absendern kommt. Und dahinter liegen unterschiedlichste Tests und Angriffe immer, was zeigt, wie wichtig es einfach ist, die Systeme dagegen auch zu schützen.
Erneuerbare Energien in Schleswig-Holstein. Jörn Schaar berichtete. Klimaneutralität. Wir greifen das Stichwort vom Beginn dieser Sendung noch einmal auf. In der Handelskammer Hamburg fand gestern ein Treffen von Unternehmensvertretern und Ausstellern statt, die ihre Lösungen für umweltfreundliche Unternehmensstrategien zeigten. Green Connect hieß diese Messe. Und Magdalena Neubig war auch dabei. Was war Sinn und Zweck der Messe in der Handelskammer?
Ja, grundsätzlich ging es darum, dass man einen Austausch zwischen den Hamburger Unternehmen ermöglicht. Die Handelskammer hier vertritt die Haltung, dass sich künftig Klimaneutralität und Wettbewerbsfähigkeit bedingen werden. Entsprechend haben die Unternehmen, die der Handelskammer angehören, sich auch schon vor mehreren Jahren dazu entschieden, bis 2040 eben anzustreben, weitgehend klimaneutral zu sein. Und entsprechend müssen sich jetzt auch irgendwie alle auf den Weg machen. Und für den Fall, dass sie dabei eben eine externe Unterstützung brauchen, waren gestern ganz viele spezialisierte kleine Beratungsfirmen vor Ort. Und darüber hinaus waren aber auch Großunternehmen aus Hamburg da, zum Beispiel der Getränkehersteller Fritz Cola oder Beiersdorf oder auch OMR, die jeweils ja in Vorträgen erklärt haben, was machen sie, was funktioniert gut, was funktioniert noch nicht gut.
Was tun die Unternehmen in Hamburg denn bereits, um nachhaltiger zu werden und perspektivisch sogar klimaneutral?
Ja, also es gibt mehrere Punkte, wo dran gedreht werden muss, unabhängig auch von der Unternehmensgröße. Das eine war die Frage, wie man eben Transportemissionen senken kann bei den Getränkeherstellern zum Beispiel, indem man eben nicht nur in Hamburg, sondern auch irgendwo in Süddeutschland Produktionsstätten hat und dadurch dann Transportwege und entsprechend auch Emissionen einsparen kann. Ein anderer sehr großer Teil sind Produktdesign und Verpackungsdesign. Wie kann man eben Produkte und Verpackungen so anpassen, dass sie Teil einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft werden können? Da habe ich gestern unter anderem mit Goldeimer drüber gesprochen. Das ist ein gemeinnütziges Unternehmen aus Hamburg, die grundsätzlich das Ziel haben, das Sanitärsystem nachhaltiger aufzustellen und die sich dafür einsetzen, dass Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu Toiletten haben. Und um das zu erreichen, vertreiben sie unter anderem Toilettenpapier. Und da wird es dann eben schon direkt kleinteilig. Die Papierindustrie selbst hat einen immensen Ressourcenverbrauch. Daher verkaufen sie Recycling-Toilettenpapier. Das Ganze ist natürlich in einer Verpackung und diese Verpackung, die besteht inzwischen zu 80% aus gesammelten Wildplastik und nur noch 20% Neuplastik, hat mir Tanja Wente von Goldeimer erklärt.
Wir haben aber auch, ich glaube vor 2 Jahren, den Henkel zum Beispiel von dem Toilettenpapier, also es gibt ja viele Klopapierverpackungen, wo so ein Tragehenkel dran ist, haben wir abgenommen, viel Kritik auch für bekommen, weil das mögen auch viele Leute, das ist natürlich sehr handlich, aber das waren 19% Plastikeinsparung. Da haben wir gesagt, ja, machen wir.
Also man sieht, das sind wirklich sehr kleinteilige Anpassungen, die die einzelnen Unternehmen da vornehmen. Noch ist niemand bei 100%, sondern das geht so schrittweise voran.
Mit welchen Herausforderungen müssen die Unternehmen denn künftig noch fertig werden?
Ja, es müssen eben technische Lösungen gefunden werden, wie eben Produkte auch zu 100% klimaneutral gefertigt werden können. Das ist aber eben zum Teil leichter gesagt als getan, wurde mir gestern immer wieder gesagt. Denn die Frage ist immer, wie kann man ein Produkt verändern, ohne dass eben die Kundschaft davonläuft. Beiersdorf beispielsweise, die Nivea-Kosmetikprodukte herstellen, die enthalten häufig Mineralöl. Und wenn man das eben rausnehmen will aus den Rezepturen, dann verändert sich die Konsistenz, die Haltbarkeit der Cremes. Und entsprechend ist es ein sehr, sehr aufwendiger Prozess, klassische Marken wie eben Nivea Soft zu überarbeiten. Das hat mir Urte Kopp von Beiersdorf erzählt.
Wir haben wirklich 2000 Prototypen entwickelt. Eine normale Überarbeitung von so einem Produkt braucht vielleicht 20 Prototypen. Es ist ein ganz, ganz anderer Maßstab. Es hat 5 Jahre gedauert. Wir haben mit Tausenden von Leuten immer wieder getestet, um zu gucken, sind wir auf dem richtigen Weg. Kosmetikprodukte sind wahnsinnig emotional. Das ist was, was wirklich die Sinne anspricht. Und es muss eben auch im Hinblick auf alle Sinne funktionieren. Und ohne einen begeisterten Verbraucher nützt dir das nachhaltigste Produkt nichts, weil das sitzt dann im Regal und verstaubt.
Genau, also stellt sich immer die Frage, wie man das auch der Kundschaft kommuniziert. Denn am Ende wollen die Unternehmen und müssen natürlich ihre Produkte verkaufen. Das ist der eine Punkt. Und dann zuletzt wurde mir gestern auch gesagt, geht es immer darum, auch die Belegschaft mitzunehmen, gut zu kommunizieren, warum man Prozesse verändert und zu erreichen, dass Nachhaltigkeit auch immer gleich mitgedacht wird in allen Prozessen.
Die Hamburger Handelskammer hatte ja zu dem Netzwerktreffen eingeladen. Sieht sie die Unternehmen in der Stadt auf einem guten Weg in Sachen Nachhaltigkeit?
Also es gibt auf jeden Fall eine große Range zwischen Unternehmen, die vorne weggehen und welchen, die eher skeptischer sind und sich treiben lassen. Es herrscht zurzeit auch eine gewisse Unsicherheit vor, Investitionen zu tätigen. Und daher hat die Handelskammer gestern wieder appelliert, dass es eben verbindliche Ansagen in der Politik geben muss, gerade rund um das Thema Energie. Also wie weit wird klimaneutrale Energie Infrastruktur ausgebaut und auch mit welchen Strompreisen unter anderem können dann Unternehmen rechnen? Und darüber hinaus bestand auch immer wieder der Wunsch, dass eben bürokratische Hürden abgebaut werden, zum Beispiel was das Aufstellen von E-Ladesäulen angeht. Und ja, grundsätzlich ist es schon so, das haben mir auch die Beratungsunternehmen gestern gesagt, man muss bei den Unternehmen daran appellieren, dass sie eben einsehen, dass es auch wirtschaftlich für sie sinnvoll ist, klimaneutral zu werden. Rein aus Liebe quasi zum Planeten wird das niemand tun, so gestern da die Einschätzung.
Danke an Magdalena Neubich nach Hamburg. Der Bundesrat kommt heute zu seiner ersten Sitzung in diesem Jahr zusammen und auf der Tagesordnung stehen auch mehrere Gesetze, die die Rechte von Verbrauchern stärken sollen. Unter anderem das Widerrufsrecht bei Online-Käufen. Hans-Joachim Viehweger.
Schon jetzt gilt, wer im Internet bestellt, kann die Entscheidung innerhalb von 14 Tagen rückgängig machen. Doch das ist manchmal kompliziert. Nicht bei jedem Online-Anbieter findet man eine Mailadresse. Hinter manch angegebener Telefonnummer erwartet den Kunden kein persönlicher Ansprechpartner, sondern eine Dauerwarteschleife. Das soll ein Ende haben. Künftig müssen Anbieter auf ihrer Internetseite einen einfach zu findenden Widerrufsbutton installieren. So einfach wie das Bestellen soll künftig auch das Widerrufen sein, so hat es Justizministerin Hubig gesagt. Egal, ob es um Einkäufe geht oder um ein Abo oder Finanzdienstleistungen. Der Bundestag hat das Gesetz schon beschlossen. Nun befasst sich der Bundesrat damit. Außerdem geht es in der Länderkammer um die Produktsicherheit. Auch hier sind vor allem Online-Käufe im Blick, gerade von billigem Spielzeug aus China. Unter anderem wird vorgeschrieben, dass die Hersteller ihren Produkten Sicherheitshinweise in deutscher Sprache beilegen müssen. Damit soll auch etwas gegen unseriöse Anbieter von Billigprodukten getan werden.
Hans-Joachim Viehweger berichtete. Kein Alkoholkonsum in Polen? Alkoholfreie Sonntagspartys sind im Trend in Warschau. Gefeiert wird wie im Club, nur ohne Vollrausch und Kater am nächsten Morgen. Nolo nennt sich das Ganze und der Alkoholkonsum bei jungen Erwachsenen ist um 20% gesunken. Dennoch bleibt Alkoholismus ein großes Problem in der polnischen Gesellschaft. Einige Politiker fordern deshalb ein Verkaufsverbot von alkoholischen Getränken nach 22 Uhr und ein Werbeverbot. Aus Warschau, Marta Wilczynski.
Club-Atmosphäre am Sonntagvormittag. Das DJ-Kollektiv Niedzielni veranstaltet in der polnischen Hauptstadt Warschau regelmäßig Partys, bei denen ordentlich gefeiert wird. Und zwar komplett ohne Alkohol. Das kommt gut an, denn immer mehr Polinnen und Polen verzichten gerne auf Kontrollverlust und den Kater am nächsten Morgen. Nolo, no Alkohol. Ein neuer Trend, aber noch längst kein Standard in Polen. In einer Bar im Zentrum Warschaus haben sich die Freundinnen Anja und Laura gerade Drinks bestellt. Für sie gehören alkoholische Getränke zum Ausgehen dazu. Weil ich es mag, weil es lustig ist, weil wir entspannen können. Alles ganz locker, aber in Maßen. Vor allem die jüngere Generation setzt auf bewussteren Konsum oder verzichtet ganz. Zugleich ist Alkoholismus nach wie vor ein großes Problem in Polen. Einige Politiker fordern deshalb ein Verkaufsverbot nach 22 Uhr und ein Werbeverbot für alkoholische Getränke. Aktuell wird im polnischen Parlament über einen möglichen Gesetzentwurf debattiert. Die Initiative ging von dem Bündnis der Neuen Linken aus. Abgeordnete Joanna Wicha erklärt, warum sie die Verbote für wichtig hält. Wir haben heute in Polen eine Situation, in der die Gewinne der Alkoholindustrie über der Gesundheit und Sicherheit der Menschen in unserem Land stehen. Und dieses Gesetz soll das ändern. Die Gegner der Initiative sehen darin aber eine Gefahr für die Wirtschaft und verweisen auf polnische Traditionen, so wie der Abgeordnete Łukasz Horbatowski von der regierenden Bürgerkoalition. Es geht um Arbeitsplätze, aber auch um einen Teil unseres Erbes, der jahrhundertealten Tradition der Wein- und Bierherstellung. Traditionen aber können sich ändern. Davon ist Kasia Bukowska überzeugt. Seit 3 Jahren schon verkauft die Warschauerin in ihrem Geschäft Warsaw Free Spirits ausschließlich alkoholfreie Alternativen zu Wein, Bier und Hochprozentigem. Wir haben hier auch schon ein paar polnische Produzenten. Ich denke aber, dass noch alles vor uns liegt. Die Polen gehen immer mutiger an dieses Thema heran und es werden schon bald ein paar sehr spannende Investitionen auf uns zukommen. Schon jetzt erzielen alkoholfreie Varianten auf dem polnischen Markt einen Umsatz von umgerechnet 475 Millionen Euro. Tendenz steigend. Hauptkonsumenten sind laut Marktforschern vor allem die jüngeren Polinnen und Polen. Und die Produzenten orientieren sich daran, beobachtet Ladenbesitzerin Bukowska und zeigt einige Flaschen aus ihrem Sortiment. Das Design zielt eindeutig auf die Generation Z ab. Das sind die größten Abnehmer für nicht-alkoholische Produkte. Deswegen sind die Etiketten auch so bunt, ausgefallen und modern. Die ältere Generation aber, sagt sie, die müsse erst noch von diesem Trend überzeugt werden.
Feiern ohne Alkohol. Immer mehr jungen Leuten in Polen gefällt das. Fahren für Frieden und Klimaschutz mit dem Rad durch Ostafrika. Das macht Thomas, der aus Eritrea stammt, eigentlich in Äthiopien lebt, momentan aber mit seinem Mountainbike durch mehrere ostafrikanische Länder radelt. Sarah Pradl hat ihn in Nairobi getroffen.
My biggest fear is the sun.
Meine größte Angst ist die Sonne, nicht die Tiere oder die Menschen. Die Sonne raubt dir die Energie. Alles hängt von der Hitze und der Sonne ab.
Die Temperaturen in Kenia liegen aktuell um die 30 Grad und meistens scheint die Sonne viele Stunden am Tag. Trotzdem hat das Thomas bisher nicht stoppen können. Seit mehr als 120 Tagen ist er unterwegs. 1600 Kilometer hat er hinter sich, durch Äthiopien, Südsudan und Kenia. Sein Motto?
Der Titel meiner Reise lautet, ich fahre für den Frieden. Wir sollten uns alle für den Frieden einsetzen. Frieden muss gelebt werden. Indem ich mit Menschen in Kontakt trete, fördere ich indirekt den Frieden.
Thomas kommt gebürtig aus einem Land, in dem es seit Jahrzehnten immer wieder Kriege und Konflikte gab. Deshalb ist das für ihn ein Herzensthema. Wenn er an seinem Tagesziel ankommt, sucht Thomas sich ein schönes Plätzchen, schlägt mit seiner Machete das Gras kurz und baut sein kleines rot-weißes Zelt auf. Dann gibt es erstmal einen Kaffee aus der Thermoskanne und oft noch einen Eintrag ins Tagebuch. Als große Gefahr sieht der Extremradfahrer auch den Klimawandel. Auch deshalb nutzt er seine monatelange Tour, um darauf aufmerksam zu machen.
Wenn man aus den Städten rauskommt, dann sieht man die Auswirkungen des Klimawandels und die Umweltzerstörungen. Man sieht, wie Menschen zum Beispiel wegen der Dürre ihre Siedlungen verlassen müssen. Wenn man das sieht, versteht man, was das bedeutet.
Mehr als 1000 Minuten Videomaterial hat er auf seiner Fahrradtour durch Ostafrika schon aufgenommen und tausende Menschen verfolgen das in den sozialen Medien. So möchte er auch andere ermutigen, mal was Besonderes, wie eine Reise auf dem Rad durch Ostafrika, zu wagen.
Du musst dich mental, körperlich und emotional vorbereiten. Das ist alles. Du lernst unterwegs, du kannst nicht perfekt sein und einfach losfahren. Fang einfach an, du wirst lernen. Ja, wenn du dich gut vorbereitest, ist eine Tour das Beste, was man machen kann.
Mit dem Rad durch Ostafrika. Damit endet Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Ihnen noch einen guten Tag.